Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Nicht alle bedauern den Abzug der US-Truppen aus Deutschland. Das ist gleich eines unserer Themen. Und wir blicken an die Ostsee, wo Touristen derzeit erwünscht und gefürchtet sind. Das und mehr gibt es jetzt im DLF-Magazin mit Monika Dittrich. Guten Abend und herzlich willkommen. Offenbar will der amerikanische Präsident die Bundesregierung bestrafen. 12.000 US-Soldaten lässt er abziehen, so hat es das Pentagon vor einigen Tagen offiziell angekündigt. Ein Drittel der hierzulande stationierten amerikanischen Truppen sollen gehen, zurück in die USA oder in andere europäische Länder. Hauptsache weg von Deutschland. Donald Trump hat sich immer wieder darüber beklagt, dass die Bundesregierung zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Tatsächlich bleibt Deutschland unter dem Ziel der NATO, 2% der Wirtschaftskraft ins Militär zu investieren. Nun hat Trump nochmal nachgelegt und in seinem Lieblingssender Fox gesagt, die Deutschen hätten an den amerikanischen Soldaten ein Vermögen verdient. In der Tat wird es so manche Gemeinde empfindlich zu spüren bekommen, wenn die Amerikaner abgezogen sind. Zum Beispiel in Spangdahlem in Rheinland-Pfalz. Die Kampfflugzeuge und Teile eines Jagdgeschwaders werden von dort nach Italien verlegt. Der Militärflugplatz aber soll bleiben. Das erleichtert manche und betrübt andere. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet.
In der Eifelkreisstadt Bitburg Menschen zu finden, die der Abzug direkt betrifft, ist nicht schwer. Sie sorgt sich, verrät diese Passantin in der Fußgängerzone, denn
mein Mann hatte zu tun mit den Amerikanern, weil die Firma arbeitet zusammen mit den Amerikanern. Er ist ein Lagermeister und er arbeitet bei der Firma Gillian Garçon.
Lagermeister bei Gillian und Garçon, einer alteingesessenen Umzugsfirma in Bitburg. Ihr Allround-Trouble-Free-Package, das Rundum-Sorglos-Paket, angepriesen auf amerikanischsprachigen Internetseiten, könnte demnächst besonders gefragt sein. Denn mit den 20 F-16-Jagdbombern sollen Piloten, Flugzeugtechniker und Zivilbeschäftigte vom benachbarten US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem nach Nordostitalien umziehen. Sind die erstmal weg, bleibt wenig zu tun, argwöhnt die Frau des Lagermeisters.
Also ich finde, die Amerikaner haben auch schon längere Zeit nicht mehr diese bedeutende Funktion, die sie vielleicht beim Kalten Krieg hatten. Den Kalten Krieg haben wir nicht mehr. Warum sind überhaupt noch so viele US-Truppen in Deutschland stationiert?
Ergänzt ein Passant, der durch Bitburgs Fußgängerzone flaniert.
Ich habe natürlich auch keinen Nachteil, weil ich kein Haus vermiete. Ich denke, auf wirtschaftlicher Ebene gibt es da schon zukünftig Einschränkungen.
Nur ein paar hundert Meter weiter die Verwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Landrat Joachim Streit, Spitzenkandidat der Freien Wähler für die rheinland-pfälzische Landtagswahl 2021, umreißt die wirtschaftliche Bedeutung des US-Stützpunktes in Zahlen.
Die Amerikaner geben über 100 Millionen Euro jedes Jahr aus in Mieten, Dienstleistungen, aber auch in Bauleistungen. Also Konsum und Investitionen in der Region hängen auch an der Airbase Spangdahlem.
Auch unterstreicht der Landrat. Komplett abhängig von den US-Truppen ist der Eifelkreis nicht, soll das heißen. Konversion, die Umwandlung militärischer in zivile Infrastruktur, ist seit 25 Jahren Streits Hauptgeschäft. Zunächst als Bürgermeister, später als Landrat. Trieb und treibt er die Neuansiedlung von Industrie, Handel und Gastgewerbe auf dem Ex-Militärflugplatz der Kreisstadt Bitburg mit voran.
Damals, als 94 Amerikaner sagten, wir ziehen ab, dachten wir alle, hier gehen die Lichter aus. Und genau das Gegenteil trat ein. In den 90er Jahren war der Abzug der Amerikaner von Bitburg das Beste, was der Stadt und dem Kreis passieren konnte. Es war nach der Wende, Deutschland boomte und wir merkten, die Nachfrage ist so groß.
Doch heute herrscht statt Boom Corona-bedingte Flaute. Und Spangdahlem ist keine Kreisstadt, sondern ein Eifeldorf mit 800 Einwohnern. Deshalb begrüßt Joachim Streit, dass der dortige Militärflugplatz erhalten bleibt.
Also die Wegführung ist etwas kompliziert.
Der pensionierte Nebenerwerbsbauer Günther Schneider wohnt nur 600 Meter vom US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem entfernt. Schneider kennt die Schleichwege am Zaun lang, hat früher selbst in der Wartung am Stützpunkt gearbeitet. Wo investiert wurde, das weiß er. deutet aus dem Autofenster.
Das ist der neueste Teil des Flugplatzes. Also hier wurde geklotzt und nicht gekleckert mit Einkaufszentren, Sportzentrum. Die neue Highschool.
Unweit davon eine neue Reihenhaussiedlung in Pastellfarben. Um zu erklären, warum sich die Amerikaner zunehmend einigeln, zitiert der Rentner eine US-Militärzeitung.
Wer die Stars und Stripes liest, wo aufgefordert wird, dass die Amerikaner nicht an der deutschen Wirtschaft sich beteiligen, also die sollen nicht in deutschen Geschäften kaufen. Sie hätten alles selbst auf dem Flugplatz. Die Familien sollen auf dem Flugplatz kaufen.
Über den Abzug der 20 Bomber kann sich der Ex-Zivilbeschäftigte dennoch nicht freuen.
Einmal denke ich über die Arbeitsplätze nach, weil viele meiner Freunde und Bekannten auch dort arbeiten. Es handelt sich immerhin hier um ca. 600 bis 700 Arbeitsplätze. Aber was die Lebensqualität hier für die Anwohner angeht, hoffe ich, dass es wesentlich besser wird.
Die dröhnenden An- und Abflüge der Kampfjets fallen dann weg. Der ohrenbetäubende Überschallknall auch. Der Ausstoß von Kerosin und mutmaßlich krebserregenden Beimischungen verringert sich, wenn nur noch die riesigen Transportmaschinen bleiben. Das Problem mit den perfluorierten Tensiden, PFT, in Böden, Bächen, Seen und im Grundwasser bleibt jedoch. Schneider blickt von seinem Nutzgarten mit Gewächshaus zum Stützpunktgelände. Dort wurden die giftigen Chemikalien eingesetzt.
Wo heute der Terminal steht, war eine Übungsfläche. Dort war lediglich ein Baggerloch in der Erde. Dort war ein aus Blechplatten geschweißtes Flugzeug drin. Da wurde alle zwei Tage eine große Menge Kerosin ausgeschüttet. Das wurde entflammt. Dann kam die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen und ihren Löschkanonen und hat Schaum draufgesprüht. Und die Natur hat ihr Übriges dazu getan, die Löschschäume und auch die Treibstoffe dort in der Gegend zu verteilen.
Teile des Grundwassersees in der Trier-Bitburger Mulde sind kontaminiert. Zwei Trinkwasserbrunnen schon außer Betrieb. Dass der verunreinigte Boden auf der Base saniert oder zumindest nach unten abgedichtet wird, wäre der Selbstversorgerfamilie Schneider wichtig, damit die Chemikalien die Region nicht weiter vergiften. Die Amerikaner werden nicht zahlen, glaubt Günther Schneider.
Da ist der Bund gefragt.
Meint der Umweltaktivist.
Bye bye, Eifel. Was der US-Truppenabzug für Spangdahlem in Rheinland-Pfalz bedeutet, berichtete Anke Petermann. Racial Profiling ist ein Begriff aus der Kriminalistik. Gemeint ist, dass Polizisten Menschen mit bestimmten ethnischen Merkmalen gezielt öfter kontrollieren und eher verdächtigen. Eine Praxis, die in Deutschland verfassungswidrig wäre und schon allein deshalb verboten ist. Doch berichten etwa Menschen mit dunkler Hautfarbe immer wieder davon, dass sie von Polizisten diskriminiert werden. Von institutionellem Rassismus ist die Rede. Und es wurde zuletzt ja auch häufig über rassistische und auch extremistische Vorfälle bei der Polizei berichtet. Auch deshalb wird derzeit über eine Studie zu Rassismus bei der Polizei diskutiert. Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD ist dafür, Innenminister Horst Seehofer von der CSU dagegen, obwohl er sie zunächst mit angekündigt hatte. Nach der Sommerpause soll noch einmal darüber beraten werden. Derweil gibt es in mehreren Bundesländern bereits Polizeibeauftragte und Extremismusbeauftragte. Bei der Berliner Polizei gilt seit gestern ein 11-Punkte-Plan gegen Extremismus. Was hilft das alles gegen Rassismus und Extremismus bei der Polizei? Darum geht es im Gespräch mit Heike Kläffner vom Verband der Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Ich habe sie gefragt, was die Modelle von Polizeibeauftragten, wie es sie in manchen Ländern gibt, unterscheidet.
Man muss grundsätzlich sagen, die Modelle sind so vielfältig, wie es eben 16 Bundesländer gibt. Und darin zeigt sich auch, dass Polizei in erster Linie ja Ländersache ist. In Schleswig-Holstein beispielsweise gibt es schon seit 4 Jahren eine Polizeibeauftragte, die beim Landtag direkt angesiedelt ist, also gegenüber dem Landtag auch Rechenschaft ablegt. Und die ist beispielsweise sowohl für Beschwerden von Polizeibeamten als auch für Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über polizeiliches Verhalten zuständig. Interessanterweise hat die Polizeibeauftragte von Schleswig-Holstein gerade vor wenigen Wochen einen Tätigkeitsbericht vorgelegt, wo sich gezeigt hat, dass die überwiegende Anzahl an Anliegen, die sie erreichen, von Angestellten und Beamten der Polizei kommen. In Berlin soll jetzt ein ähnliches Modell eingeführt werden, aber erst Anfang nächsten Jahres. Und zwar bekommt Berlin auch einen oder eine Polizeibeauftragte. Auch hier ist quasi das Abgeordnetenhaus die Instanz, die die Person wählen soll. Ähnlich muss man sagen wie bei dem oder der Wehrbeauftragten des Bundestages. Und das hat jedenfalls aus Sicht der Berliner Regierungskoalition vor allen Dingen auch den Hintergrund, um eine große Unabhängigkeit herzustellen. Und ansprechbar soll der die Beauftragte sein, sowohl für Polizistinnen und Polizisten als auch für Bürgerinnen und Bürger.
Aus der Sicht Ihrer Beratungsstelle sind diese Modelle und diese Beauftragten geeignet?
Also man muss wirklich sagen, das, was sowohl die Opferberatungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt als auch Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen wie beispielsweise das Deutsche Institut für Menschenrechte, aber auch Amnesty International und auch schon lange sowohl die Grünen im Bundestag als auch die Linksfraktion im Bundestag fordern, ist etwas anderes. Und zwar, das sind unabhängige Polizeibeschwerdestellen mit einem Durchgriffsrecht. Sprich, mit dem Recht, auch unabhängig von der Justiz sich Akten anzugucken, Ermittlungsvorgänge anzulegen, um beispielsweise Beschwerden über rassistisch motiviertes Polizeiverhalten, diskriminierendes Verhalten durch die Polizei, als auch Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt untersuchen zu können. Und der Grund, warum immer wieder auf eine unabhängige Polizeibeschwerdestelle gedrängt wird, ist ein ganz einfacher. Die allerwenigsten Fälle von extralegaler Polizeigewalt und noch viel weniger von rassistisch motivierter Polizeigewalt werden durch die Justiz verurteilt. Also man muss davon ausgehen, wenn wir uns jetzt die Studie von der Ruhr-Universität Bochum, dem Kriminologenteam um Tobias Dingenstein angucken, die vor allen Dingen eben extralegale Polizeigewalt angeschaut haben, dass lediglich 9% aller Fälle von extralegaler Polizeigewalt überhaupt zur Anzeige geraten. Und davon wird lediglich 1% überhaupt verurteilt. Umso wichtiger ist es, dass es eben unabhängige Polizeibeschwerdestellen gibt.
Frau Kleffner, mit solchen Beschwerdestellen öffnet man damit nicht auch die Tür für jeden, der sich mal an irgendeinem Beamten rächen will? Also fördert das auch ein Klima des Denunzierens?
Bislang sind die Erfahrungen, die international gesammelt wurden mit derartigen Beschwerdestellen, überhaupt nicht so. Und man muss sagen, die wenigen Studien, die es in Deutschland zu der Frage Rassismus im Polizeiverhalten gibt oder auch beispielsweise, es gibt eine Studie von der Polizeihochschule in Aschersleben über rassistisches und diskriminierendes Verhalten gegenüber Betroffenen rechter Gewalt durch Polizeibeamte, die dann zu solchen Einsätzen kommen nach derartigen Angriffen, muss man einfach klar sagen, die sagen, natürlich gibt es rassistische Diskriminierung durch Polizeibeamte. Es gibt institutionellen Rassismus. Das wissen wir seit den Ermittlungen in der NSU-Mordserie, wo ja der institutionelle Rassismus dazu geführt hat, dass die Opferfamilien verdächtigt wurden und Hunderttausende von Polizeiarbeitsstunden darauf verschwendet wurden, nach einer vermeintlich kriminellen, migrantischen Organisation zu suchen, weil eben der institutionelle Rassismus so stark war, dass man sich nicht vorstellen konnte, dass 9 migrantische Kleinunternehmer durch Neonazis ermordet wurden. Und wenn wir uns jetzt die Tätigkeitsberichte der Polizeibeauftragten in Schleswig-Holstein zumindest anschauen, dann gibt es ganz offensichtlich auch innerhalb der Polizei ein großes Bedürfnis, Fehlverhalten unter Kolleginnen und Kollegen eben durch eine unabhängige Stelle klären zu lassen.
Nun berichten Polizisten andererseits auch davon, dass sie immer weniger Respekt erfahren, dass sie angepöbelt und teilweise auch gewaltsam angegriffen werden. Wir haben es gerade erlebt in Stuttgart und in Frankfurt am Main. Wenn man nun so eine Beschwerdestelle einrichtet, hat das ja auch schon so etwas von einem ganz unterschwelligen Verdacht. Schwächt man damit nicht auch die Institution der Polizei?
Vertreterinnen und Vertreter der großen Polizeigewerkschaften, der GdP, also der Gewerkschaft der Polizei, aber auch des Bundes der deutschen Kriminalamtbeamten befürworten unabhängige Polizeibeauftragte, weil sie eben sagen, die sind wichtig, um das Vertrauen in die Polizei als Ganzes wiederherzustellen. Und sie befürworten ja auch Studien über Rechtsextremismus und über Rassismus in der Polizei, um tatsächlich fundiert darüber reden zu können, wie groß das Problem ist. Und dass es ein Problem gibt, das sehen wir ja an viel zu vielen Fällen von Polizeibeamten in rechtsextremen Chatgruppen, von Polizeibeamten wie in Hamm in Nordrhein-Westfalen oder Bediensteten, Verwaltungsbediensteten der Polizei, muss man korrekterweise sagen. Und alle Beamten, denen sich verständlicherweise Sorgen darum machen, dass diese viel zu vielen Einzelfälle, die längst auf ein strukturelles Problem verweisen, eben das Vertrauen in die Polizei beschädigen. Die sagen, wir brauchen diese Studien und wir brauchen auch diese unabhängigen Beauftragten. Davon können wir alle nur profitieren. Und ich würde sagen, aus der Perspektive der Opferberatungsstellen, wir brauchen die auch, weil Betroffene rechter und rassistischer Gewalt eben leider allzu oft die Erfahrung machen, dass es zu rassistischer Täter-Opfer-Umkehr kommt, dass Polizeibeamte als erstes nach ihrem Aufenthaltsstatus fragen und nicht danach, wo eigentlich die Täter sind, weswegen Betroffene die Polizei gerufen haben und weil es mittlerweile viel zu viele Betroffene rechter rassistischer Gewalt gibt, die sich fragen, ob, wenn sie 110 wählen, ja, wirklich ihr Freund, ihre Freundin und Helferin kommt oder die Freunde der rechten Angreifer.
Sie haben das jetzt das Thema Extremismus angesprochen, dass das aus Ihrer Sicht keine Einzelfälle sind, sondern ein strukturelles Problem. Woran liegt das, dass das ein aus Ihrer Sicht strukturelles Problem ist bei der Polizei?
Naja, wir sehen einfach, dass sich natürlich die gesellschaftliche Entwicklung, also eine Polarisierung, eine gesellschaftliche Polarisierung natürlich auch in der Polizei abbildet. Und ich habe ja zusammen mit einem Kollegen vom Tagesspiegel, mit Matthias Meissner zusammen, im Herbst letzten Jahres ein Sammelband veröffentlicht, Extreme Sicherheit. Und bei den vielen Lesungen, die wir seitdem gemacht haben, sind immer wieder auch Polizisten und Polizistinnen, zum Teil junge Auszubildende, zum Teil aber auch langjährige Polizeibeamte dabei gewesen, die gesagt haben, das Problem ist noch viel größer als Journalistinnen und auch Opferberatungsstellen und Politikerinnen es derzeit benennen. Und B, es gibt viele Polizeibeamte, die sich wirklich große Sorgen machen um die Arbeitskultur, um die Arbeitsstrukturen, mit denen sie konfrontiert sind. Und sie wünschen sich ganz klar, dass bei den kleinsten Anzeichen von rassistischen Beleidigungen, bei Antisemitismus im Dienst, bei Homophobie, dass eben hart durchgegriffen wird, weil das wirklich einen Unterschied ums Ganze macht. Für Beamte und Beamtinnen, die sich offen positionieren, die oft ja auch unter, wie Sie es selber schon gesagt haben, harten Arbeitsbedingungen die Demokratie verteidigen, die müssen auch sicher sein können, dass wenn sie sich dann über Rechtsextremismus oder Antisemitismus unter Kolleginnen beschweren, dass sie dann auch die volle Rückendeckung bekommen. Und wenn sie das nicht bekommen, dann brauchen sie unabhängige Ansprechpartnerinnen in sehr hierarchisch organisierten Institutionen. Und diese unabhängigen Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner sind eben unabhängige Polizeibeschwerdestellen oder Beauftragte.
Sagt Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und das von ihr erwähnte Buch hat sie zusammen mit Matthias Meissner herausgegeben. Es heißt Extreme Sicherheit, Rechtsradikale in Polizei, Verfassungsschutz, Bundeswehr und Justiz. Erschienen im Herder Verlag. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Das Robert-Koch-Institut hat heute 1045 neue Corona-Infektionen registriert. Seit Mai waren es nicht mehr so viele Fälle an einem einzigen Tag. Nachlässigkeit bei den Abstands- und Hygieneregeln, aber wohl auch die Reiserückkehrer spielen beim Anstieg der Infektionen eine Rolle. Letztere will Gesundheitsminister Jens Spahn mit einer Testpflicht identifizieren. Sie gilt ab Samstag für jeden, der aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt. Da können sich diejenigen glücklich schätzen, die in diesem Sommer Urlaub an der Ostsee machen. In Mecklenburg-Vorpommern sind die Infektionszahlen nach wie vor gering. Zu Beginn der Pandemie galten dort strenge Regeln. Touristen mussten das Land sogar verlassen. Jetzt sollen sie bitte wiederkommen und die Kassen füllen. Und die Politik tut einiges dafür, damit das klappt, wenn auch mit Einschränkungen. Silke Hasselmann berichtet.
Ende Mai, Ostseebad Warnemünde, Strandnähe. Steht ein Mann in Schlips und Kragen vor dem berühmtesten Hotel des Ortes und ruft in alle Ecken der Republik.
Moin nach Hamburg, moin moin nach Schleswig-Holstein, nach Niedersachsen, grüß Gott nach Bayern, viva Colonia und ich bin Berliner, das kann man ja auch noch. Also von daher sind alle herzlich willkommen hier in Mecklenburg-Vorpommern.
Der Mann heißt Harry Glawe, kommt von der CDU und amtiert als Landesminister für Wirtschaft, Gesundheit und Tourismus. Er sorgte mit für die 1,25 Millionen Euro aus der Landeskasse, um eine Corona-bedingte Imagekampagne des Landestourismusverbandes zu unterstützen. Motto: Wir sind Tourismusland, mach mit, zeig Herz. Der Appell richte sich vor allem an die Einheimischen, sich trotz möglicher Corona-Ängste gastfreundlich gegenüber auswärtigen Touristen zu zeigen. Denn die werden seit Pfingsten nach 2,5-monatigem Einreiseverbot wieder ins Land gelassen. Das finden vor allem Ansässige, die ihren Lebensunterhalt nicht im Tourismusgewerbe verdienen, nicht unbedingt gut.
Manches finde ich überstürzt. Mir ist manches, geht es zu schnell.
Im Großen und Ganzen erschreckend. Die Lockerungen, die jetzt stattgefunden haben, sind viel zu früh.
Mittlerweile sind vor allem die Ostseestrände wieder pickepacke voll. Die Auslastung der Hotel- und Pensionsbetten sehr gut, wie eh und je in der Hochsaison, vor allem in den Ostseebädern von Pöhl über Rügen bis Usedom. Zwar sei so mancher Gast weggeblieben, der sich durch das anfängliche Einreiseverbot der Landesregierung unwillkommen fühlte, doch es gebe eine interessante neue Entwicklung, sagt Thomas Heilmann, Kurdirektor des Usedomer Ostseebades Bansin.
Generell hatten wir immer 80% Stammgäste, aber dieses Jahr ist festzustellen, dass ganz viele Neuentdecker da sind, was uns natürlich besonders freut. Weil wenn die nach Hause fahren, das hat halt auch die Vergangenheit gezeigt, dann sind sie von der Destination so begeistert, dass sie es zu 95% ihren Freunden empfehlen.
Ähnliches beobachten Hoteliers und Campingplatzbetreiber im Hinterland der Küste, wie Mecklenburgische Seenplatte oder Sternberger Seenlandschaft. Auch sie können einen kleinen Teil ihrer herben Verluste von März bis Anfang Juni dadurch auffangen, dass viele Deutsche ihre Auslands- bzw. Kreuzfahrt-Schiffreisen coronabedingt umplanen mussten und in diesem Jahr lieber in Deutschland bleiben wollen. Mecklenburg-Vorpommern bietet sich da als alternatives Reiseziel besonders an, weil es nicht nur schön sei, sondern die deutschlandweit geringsten Corona-Infektionen und Erkrankungen aufweise, sagen diese Usedom-Besucher aus Süd- bzw. Mitteldeutschland.
Sonst oft Italien und so gewesen, aber dieses Jahr haben wir gesagt, verzichten wir drauf, weil die Situation ja nicht ganz so eindeutig ist. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir die Chance mal wahr und gucken uns Deutschland an.
Wir hatten Göteborg gebucht. Und durch die Corona-Geschichte konnten wir jetzt nicht und dachten, im hohen Norden, Rügen, das wäre mal interessant.
Ja, war Plan B, Plan A war Rhodos. Weil es erst leider nicht ging, ist abgesagt worden. Aber trotzdem schön, habt doch mal raus von zu Hause.
Vor allem die Maskenpflicht in Gaststätten, Frühstücksräumen, Bussen, Straßenbahnen, beim Einkaufen, Einschränkungen, aber kein Dämpfer für den Urlaubsgenuss, ergänzt diese Thüringerin und erntet Widerspruch von ihrer Begleiterin.
Doch, was? Na, alle, wenn alles abgesagt ist, keine Kulturveranstaltung, keine Live-Musik, das hat uns schon sehr beeinträchtigt. Vor allen Dingen ist ja alles an der frischen Luft, also wozu soll das gemacht werden? Kann man nicht so ganz verstehen.
Also mich stören eher die Leute, die meinen, es gibt kein Coronavirus mehr. Und es sind ganz viele hier, die einfach ohne Maske überall hinlaufen und zu nahe kommen und so.
Es sind ja Unvernünftige dabei. Wir haben schon eine Ostseetour hinter uns, Warnemünde und so weiter da. Das ist genauso.
Da hat man doch ein bisschen Angst irgendwo.
Dabei ist das Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern auch nach wochenlanger Ferien- und Tourismushochsaison auf niedrigem Niveau geblieben. Derzeit stecken sich im Durchschnitt pro Tag in ganz Mecklenburg-Vorpommern 2 bis 3 Menschen mit SARS-CoV-2 an. Die Zahl der Corona-Todesfälle verharrt seit vielen Wochen bei 20. Auf der Corona-Kabinettsklausur am vorigen Dienstag erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sogar erfreut:
Die Öffnung des Tourismus war für uns als Tourismusland Nummer 1 die größte Herausforderung. Seitdem wir Tourismus wieder zugelassen haben, hatten wir 2 Millionen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir haben es geschafft, durch ein kluges Konzept, was wir mit der Branche erarbeitet haben, dass es in diesem Bereich zu keiner zusätzlichen Infektion oder keinem besonderen Infektionsherd kam. Wir sind das Land mit den geringsten Infektionen und das ist gut und wichtig, weil das ist immer die Basis für die weiteren Öffnungen. Aber ich kann klar sagen, niemand muss Angst haben, aber wir müssen vorsichtig bleiben.
Die politische Entscheidung auf der Kabinettssitzung steht im auffälligen Widerspruch zur Faktenlage, denn die strenge Corona-Landesverordnung bleibt bis mindestens zum 25. August nahezu unverändert in Kraft. Auswärtige Tagesgäste dürfen weiterhin die Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern nicht überschreiten. Ein beispielloses Einreiseverbot, das so manchen Einheimischen verunsichert und die Nachbarn Schleswig-Holstein, Brandenburg und Polen regelrecht verärgert. Doch Ministerpräsidentin Schwesig erklärte, sie wolle sich erst einmal auf das Infektionsgeschehen in den Schulen und Kitas konzentrieren, wo seit Wochenanfang wieder Regelbetrieb herrscht.
Der Tagestourismus ist ein Punkt, der uns sehr wichtig ist. Aber jetzt bitte ich um Verständnis. Die Schulen haben Vorfahrt. Wir haben bisher seit Anfang an der Pandemie immer so gehandelt. Wir sind Schritt für Schritt vorangegangen.
Corona-Sommer in Mecklenburg-Vorpommern. Von dort berichtete unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Der Wechsel an der CDU-Spitze ist eine Hängepartie. Die jetzige Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Februar ihren Rückzug von diesem Amt angekündigt und eigentlich sollte schon bei einem Parteitag im April der Nachfolger gewählt werden. Es bewerben sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und der frühere Fraktionschef Friedrich Merz. Die drei stecken nun in einem scheinbar ewigen Kandidatenrennen, Denn wegen Corona wurde der Parteitag auf Dezember verschoben. Und wer weiß, ob der dann überhaupt stattfinden kann. In der nordrhein-westfälischen CDU haben trotzdem schon die Gedankenspiele begonnen, was denn passieren könnte, wenn Frontmann Armin Laschet nach Berlin wechselt. Mögliche Nachfolger bringen sich schon mal in Stellung, wie Moritz Küpper beobachtet hat.
Henrik Wüst steht an einem Pressepult am Köln-Bonner Flughafen.
Ist es Science Fiction oder ist es nahe Realität?
An diesem Tag herrscht gähnende Leere an den Terminals. Trotz Sommerferien. Die Flughafenrestaurants sind gar komplett geschlossen. Corona. Doch Wüst, seit nunmehr 3 Jahren Verkehrsminister in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland NRW, ist gekommen, um über die Zukunft der Mobilität zu sprechen.
Aber weltweit werden heute an ganz verschiedenen Stellen Flugtaxis entwickelt.
Nun wird hier eine Machbarkeitsstudie vorgelegt. Es soll hoch hinausgehen, individuell, eben in ferner oder naher Zukunft. Das gilt auch für eine andere politische, bislang eher unbeleuchtete Frage, da es auch hier viele offene Punkte gibt und in der Wüst eine zentrale Rolle spielt.
Auch die spannendste Frage für Journalisten, wann ist es denn soweit? Ich kann es Ihnen heute nicht sagen.
Sagt Wüst und meint die Flugtaxis. Dabei geht es in diesen Tagen, Wochen und Monaten auch für ihn um einen möglichen Aufstieg. Denn während Deutschland darüber diskutiert, ob Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet auch und gerade durch sein Handeln in der Corona-Krise das Zeug zum CDU-Bundesparteivorsitzenden, gar zum Bundeskanzler habe, köchelt an Rhein und Ruhr in der NRW-CDU eine Nachfolgedebatte. Noch im Verborgenen hängt diese Debatte zudem an vielen Wenns. Laschet müsste erst einmal gewählt werden, müsste Kanzlerkandidat werden und Laschet müsste dann die Bundestagswahl gewinnen. Hinzu kommt, der natürliche Kronprinz, die Kronprinzessin fehlen. Und es gibt noch ein nordrhein-westfälisches Alleinstellungsmerkmal.
Denn es gibt hier die Besonderheit, dass der Regierungschef auch Mitglied des Landtags sein muss, das engt die Auswahl zwangsläufig ein.
Sagt Tobias Blasius, langjähriger landespolitischer Korrespondent der WAZ, zudem Vorsitzender der Landespressekonferenz. In Artikel 52 der Landesverfassung findet sich dieser Passus, der wohl auf die britische Besatzungszone zurückgeht. Auf der Insel ist dies Tradition. Und in Deutschland? Nun einzigartig. Keine Ministerpräsidentin oder Ministerpräsidenten eines anderen Bundeslandes muss zugleich Abgeordneter seines Landtages sein. Auch Bundeskanzlerin oder Kanzler kann man ebenfalls ohne Bundestagsmandat werden. An Rhein und Ruhr nicht. Prominente Namen wie beispielsweise Innenminister Herbert Reul oder auch Bundespolitiker wie Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus, Gesundheitsminister Jens Spahn scheiden damit für eine mögliche Laschet-Nachfolge aus. Und auch der Blick ins Kabinett offenbart eine eingeschränkte Auswahl. Zwar ist auffällig, wie beispielsweise Justizminister Peter Biesenbach jüngst wieder die Öffentlichkeit sucht, ähnlich wie Innenminister Reul die Bekämpfung von Kindesmissbrauch priorisiert.
Die ZAK NRW ermittelt derzeit mehr als, und ich hoffe, Sie sitzen, 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
Doch Biesenbach kämpft mit Untersuchungsausschüssen, hat mit 72 Jahren ein, Zitat, fortgeschrittenes Alter, wie Parteifreunde betonen.
Es gibt eigentlich nur 2 oder 3 Männer, die überhaupt in Frage kommen, weil sie Mitglieder des Landtags sind. Das ist der Finanzminister Lutz Lienenkämper, das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU Bodo Löttgen und es ist Verkehrsminister Henrik Wüst.
Vom Krawallo zum Kronprinzen hieß ein Porträt von WAZ-Korrespondent Blasius im März dieses Jahres über den 45-Jährigen.
Henrik Wüst hat als ehemaliger Generalsekretär der NRW-CDU die richtige Verankerung in der Partei und er ist als Chef des Wirtschaftsflügels jemand, der auch das Geschäft mit der Macht schon seit Jahren gut versteht.
Als Verkehrsminister scheint er sich gewandelt zu haben. Trotz des schwierigen Terrains mit beispielsweise massivem Stauvorkommen auf den Autobahnen in NRW, dazu stockenden Großprojekten wie die Leverkusener Autobahnbrücke, hat die Wirtschaft ihm jüngst den Rücken gestärkt.
Also mein Vertrauen in Verkehrsminister Wüst ist sehr groß,
sagt NRW-Unternehmerpräsident Arndt Kirchhoff. Als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung in NRW verwundern diese Töne allerdings nicht.
Sein Talent zum landesväterlichen Zusammenführen ist sicherlich nicht so ausgeprägt wie bei Armin Laschet.
Auch Kommunal- und Heimatministerin Ina Scharenbach werden Ambitionen nachgesagt. Die 43-Jährige ist Vorsitzende der Frauenunion, erzielte bei der Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden in NRW ein gutes Ergebnis, sitzt aber eben nicht im Landtag. Dass es im Amt des Ministerpräsidenten jedoch eine Übergangslösung gibt, dass die Partei auf den Amtsbonus für die Wahl im Jahr 2022 verzichtet, scheint mehr als unwahrscheinlich. Viele Fragen, wenig Antworten, auch naturgemäß von Wüst selbst. Am Köln-Bonner Flughafen zeigt er, dass er sich politisch durchaus breit aufstellt. Er besucht noch, obwohl nicht seine Zuständigkeit, das neue Abstrichzentrum für Corona-Tests.
Für Journalisten, die Inhalte interessieren, entweder du gehst in Quarantäne 14 Tage, eine große Zeitung aus dem Rheinland hat heute geschrieben, das sei freiwillig, ist natürlich nicht freiwillig, sondern nur eigenverantwortlich, ein kleiner Unterschied. Oder man lässt sich frei testen und dann kannst du wieder arbeiten.
Henrik Wüst posiert für Fotos.
Können wir auch schieben, wie Sie wollen. Wenn Sie nicht woanders stehen haben wollen, dann sagen Sie das.
Und gibt als intimer Kenner der unionsinternen Abläufe seine Einschätzung ab.
Ach, ich kenne Markus Söder schon fast 20 Jahre. Ich glaube, man muss nicht jede selbstbewusste Ansage der Bayern immer als Angriff nehmen. Trotzdem war das ein oder andere in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen über den Punkt gespielt. Aber jetzt ist Sommerpause und wenn sich alle mal entspannen, dann wird es am Ende auch gut.
Ist die sommerliche Themenflaute auch der Grund für Spekulationen über seine persönlichen Ambitionen?
Das war sicherlich der Sommerpause geschuldet.
Sagt es und lächelt vielsagend.
Moritz Küpper berichtete. Für Jugendliche ist die Corona-Pandemie eine belastende Bremse. Sie leiden nicht nur unter Schulschließungen und Distanzunterricht, Einschränkungen beim Studium oder der Ausbildung. Auch all das, was in diesem Alter Spaß macht und wichtig ist, fällt derzeit aus. Partys, Konzerte, Festivals, Clubbesuche. Einige Jungpolitiker haben jetzt gefordert, es müsse mehr Möglichkeiten für Jugendliche geben, sich risikoarm zu treffen und zu feiern, zum Beispiel in Parks oder auf Brachflächen. Auch Jugendzentren leiden unter Corona mehr denn je. Lydia Jacobi war für uns im ländlichen Sachsen unterwegs und hat erfahren, warum Jugendclubs dort besonders wichtig sind und warum die Pandemie manche Probleme noch viel schlimmer macht.
Bürgen ist so ein Dorf, in dem man als ortsfremde Person sofort auffällt. Die 500-Seelen-Gemeinde liegt im Tal des sächsischen Flüsschens Strieges, zwischen Steinbrüchen und idyllischen Wäldern. Viel los ist hier nicht. Deshalb haben sich die Jugendlichen vor 15 Jahren im Keller der alten Schule einen Clubraum eingerichtet. Für das Dorf eine wichtige Institution, sagt Gründungsmitglied Thomas Schäffler.
Viele sprechen ja von Jugend auf dem Land halten, wenn dann sowas wie ein Jugendclub wegfällt. Vereine gibt es jetzt hier bei uns im Dorf auch nicht mehr so viele für Jugend. Dann fällt schon auch die Jugend weg und kein Nachwuchs mehr fürs Dorf und das Dorf veraltet.
Schäffler hat sich auf ein Sofa fallen lassen. Auf dem Couchtisch aus Europaletten liegt eine Liste, in die sich jeder Besucher eintragen muss. Daneben steht eine eingedellte Sprühflasche mit Desinfektionsmittel. Seit dem Corona-Ausbruch läuft hier einiges anders. Keine Partys mehr, keine geselligen Runden am Freitagabend. Dabei finanzieren die Jugendlichen über die Veranstaltungseinnahmen normalerweise ihre Betriebskosten, sagt Philipp Resch, der ebenfalls zur ersten Generation des selbstverwalteten Clubs gehört.
Man kann eigentlich sagen, es ist existenziell wichtig, weil durch Mitgliederbeiträge oder so weiter kann man die Kosten nicht aufbringen. Ist auch nicht gewollt, dass man jetzt gerade die Jugendlichen so stark zur Kasse bittet oder belastet. Und so sind wir halt wirklich darauf angewiesen, dass Veranstaltungen stattfinden können, um die Ausgaben auch zu decken.
Im Fall des Böhriger Jugendclubs hat sich die Gemeinde bereit erklärt, die Hälfte der Betriebskosten erst einmal zu stunden. In anderen Orten sei die Lage prekärer, sagt Mandy Wiesner. Sie sitzt neben den beiden Männern auf dem Sofa. Wiesner ist Geschäftskoordinatorin bei der Sächsischen Landjugend, einem Verein, der die Interessen junger Menschen auf dem flachen Land vertritt.
In Bertelsdorf, also Hainichen, die haben drei riesengroße Veranstaltungen, wo bis zu über 3000 Leute kommen. Das ist auch noch ein Club, der ein Haus selbst finanziert, das ganze Haus. Das ist also kein Gebäude von der Gemeinde oder von der Stadt. Die, kann ich mir vorstellen, wenn das so weitergeht, sind da in ganz großen Schwierigkeiten.
Wenn man genauer wissen will, wie sich die Corona-Krise auf die Jugendarbeit auswirkt, muss man mit Georg Krohmann sprechen, Bildungsreferent beim Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit. Krohmann kommt mit dem Rat zum Interview in einem Leipziger Park. Eine kurze Pause, bevor er einen Stapel Fragebögen auswerten muss. Sie sollen Aufschluss darüber geben, wie die verschiedenen Einrichtungen durch die letzten Wochen gekommen sind.
Was wirklich gut war, wo wir auch das sehr wohlwollend beobachtet haben, ist, dass am Anfang der Pandemie sowohl Bund als auch das Land Sachsen versucht haben, quasi soziale Einrichtungen auch vor negativen Folgen zu schützen, zu bewahren. Die andere Seite ist die Situation auf Ebene der Landkreise oder Gemeinden und Kommunen, wo wir jetzt erste Tendenzen einfach bemerken, dass sich eben im Hinblick auf die nächste Förderperiode, dass da Kürzungen stattfinden werden.
Dafür gäbe es konkrete Beispiele, sagt Krohmann. In Dresden etwa seien für die Jugendarbeit Einschnitte zwischen 10% und 15% im Gespräch. In Chemnitz habe das Jugendamt die Träger angewiesen, die anstehenden Tariferhöhungen zu streichen. Dabei ist die Jugendarbeit in Sachsen ohnehin unterfinanziert. Gab es 2002 noch mehr als 2100 Mitarbeiter in Jugendhäusern und mobilen Angeboten, waren es 2016 nur noch knapp 1200. Genauso wurden die Räume knapper. So steht es in einer Bestandsaufnahme des Jugendhilfeausschusses von 2018. Krohmann befürchtet durch die Corona-Krise nun eine neue Kürzungswelle, so wie zuletzt vor 10 Jahren.
Ich könnte mir vorstellen, dass die finanziellen Folgen tatsächlich gravierender sind als in den Jahren 2008, 2009, 2010. Auch dazu gehört, dass die Situation in den einzelnen Kommunen natürlich auch nicht zum Besten gestellt ist, was die Finanzen angeht. Ich würde dort auch ungern immer den Buhmann hinschieben, weil natürlich das Geld auch irgendwie vorhanden sein muss.
Ein Projekt mit bundesweiter Strahlkraft steht in Grimma am Ufer der Mulde, das Dorf der Jugend, 2013 in der alten Spitzenfabrik eingerichtet. Seitdem wird hier durchgängig gewerkelt. Es gibt einen Skatepark, ein Containercafé, eine Fahrradwerkstatt, ab und zu Partys und Konzerte. Die Jugendlichen gestalten das Gelände selbst. Sozialarbeiterin Caroline Regen steht ihnen zur Seite. Wie hat sie die letzten Wochen erlebt? In existenziellen Nöten sei man jedenfalls nicht, sagt sie. Man versuche langsam in den Alltag zurückzufinden.
Und es soll wohl auch im August seit langem mal wieder ein Konzert stattfinden. Und auch im September soll was. Also es fängt schon wieder an, aber ruhiger, mit größeren Abständen dazwischen. Und man muss ja auch bedenken, dass bei jeder Veranstaltung, die man organisieren möchte, muss halt auch immer ein Hygienekonzept eingereicht werden.
Generell hätten die Jugendlichen in Clubs und selbstverwalteten Räumen gezeigt, dass sie sehr verantwortungsvoll mit der Corona-Krise umgehen könnten, meint Mandy Wiesner von der Sächsischen Landjugend. Trotz Leuchtturmprojekten wie dem in Grimma warnt auch sie vor Kürzungen.
Dort, wo wirklich Jugendarbeit funktioniert, funktioniert auch das Dorf ganz anders. Durch diese Jugendarbeit werden auch wieder Projekte in den Ort geholt und veranstaltet, organisiert, was dann natürlich auch miteinander der Generation wieder beiträgt. Ne?
Sachsens Sozialministerin Petra Köpping von der SPD scheint das erkannt zu haben. Sie will, dass Land und Kommunen die Träger der Jugendarbeit künftig längerfristig verbindlich fördern können. Für mindestens 5, statt wie bisher häufig nur für 1 Jahr.
Sächsische Jugendzentren bangen um ihre Zukunft, Lydia Jacobi berichtete. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion hatte Katrin Stövesand. Am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.